Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Am Samstag wird in Cannes die Goldene Palme verliehen. Und das heißt, langsam stellt sich bei der 75. Ausgabe des Filmfestivals bei Kritikern und Kritikerinnen das Gefühl von Endspurt ein. Wenn man bislang Berichte in der Presse verfolgt hat, dann kann man den Eindruck nicht wegwischen, dass die Wunderwerke mit visuellen Herausforderungen, für die Cannes eigentlich steht, fehlen. Und an die Adresse der Festivalleitung geht der Vorwurf, sie würde zu sehr auf Stammgäste und frühere Preisträger setzen, statt neue Talente zu entdecken. Ob dieser Eindruck stimmt und was kurz vor der Preisverleihung am Samstag noch so auf den Leinwänden los war, darüber möchte ich mit Anke Lewecke sprechen. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie wirkt denn dieser Jahrgang auf Sie? Immerhin ist das 75. Jubiläum ja an sich schon eine große Sache.
Also ich würde mal sagen, das ist hier Leiden auf hohem Niveau. Natürlich wollen wir doch alle die Werke der renommierten Autorenfilme aus aller Welt sehen. Weshalb sie aber immer so reflexartig in den Wettbewerb eingeladen werden, diese Frage müsste man eigentlich mal diskutieren, weil es gibt ja auch die Reihe Cannes Premiere, das wäre vielleicht ein würdiger Ort. Und es ist insgesamt ein relativ gediegener Wettbewerb. Also der hätte ruhig mal mit ein paar neuen Stimmen aufgemischt werden können. Und im Grunde ist das ja so ein altes Cannes-Problem. Aber dieses Mal spitzt es sich dramatisch zu, weil auch die französische Presse immer kritischer wird. Und tatsächlich kann man in diesem Jahr beobachten, wie die Stammgäste sich allzu sehr in ihren Themen, in ihrem formalen Stil eingerichtet haben. Das ging dann auch heute weiter. Der Japaner Hirokazu Koreeda, der 2018 mit seinem ungewöhnlichen Familienfilm Shoplifters die Goldene Palme gewann, stellte seinen neuen Film Broker vor. Er hat zum ersten Mal in Südkorea gedreht. Wieder geht es um sein großes Thema Familie, Wahlfamilie, um die Sehnsucht nach familiärem Rückhalt, um die Frage, was Familie überhaupt ausmacht. Ja, und im Mittelpunkt steht eine Frau, die hat ihr Baby vor einer Kirche abgelegt. Zwei verschuldete Männer wollen mit dem Baby jetzt Geschäfte machen. Sie taucht wieder auf. Wir wenigstens wissen, an wem das Baby verkauft wird. Zu dieser bunten Truppe gesellt sich dann noch ein Waisenkind. Der Film ist eine Mischung aus Roadmovie und Thriller. Sie werden noch von einer Kommissarin verfolgt. Und zum ersten Mal bei Koreeda ist der Tonfall komödiantisch, lakonisch. Aber ansonsten weiß Koreeda seinem Familienthema nichts Neues abzugewinnen. Alles ist sehr voraussehbar. Also dieser Altmeister gehört einfach in diesem Jahr zu den Altmeistern, die einfach Altmeister bleiben.
Natürlich spiegeln sich in einer Familie immer auch Konflikte bzw. Veränderungen, die eine Gesellschaft durchmacht. Es geht ja nicht nur um Allerpersönlichstes, aber inwiefern steht denn die Familie überhaupt im Zentrum der Filme, die in Cannes laufen?
Also bei dem Japaner Koreeda, da bastelt ja eine bunte Truppe so ihr eigenes Familienmodell zusammen. Bei seinem Kollegen Said Rosté bricht eine Familie fast aufgrund der gesellschaftlichen Zu- und Umstände im Iran zusammen. Leila's Brother handelt von einer jungen Frau und ihren vier Brüdern, die alle keine ordentlichen Jobs haben. Und ihr Traum ist es, einen kleinen Laden in einer Shopping-Mall zu eröffnen. Dafür brauchen sie aber Startkapital, unter anderem die 40 Goldmünzen ihres Vaters. Und dieser Film ist sehr gut geschrieben. In fast jeder Szene geht es ums Geld und damit auch darum, sich eine Existenz aufzubauen. Und als Zuschauerin wird man reingeworfen in die Gegenwart dieser Familie. Einer der Söhne verliert seinen Job in der Fabrik. Die Arbeiter begehren auf, weil sie seit 8 Monaten kein Gehalt mehr bekommen haben. Der andere wischt in einer Shopping-Mall die Toilette. Und die Eltern der Geschwister sind so in ihrem traditionellen Verhalten gefangen, dass sie ihre Kinder eigentlich immer übersehen haben. Und die 40 Goldmünzen will der Vater jetzt lieber investieren, um sich Respekt bei der weit verzweigten Familie zu verschaffen. Und dieser Film ist immer auf 180. Die Kamera ist sehr dynamisch, damit ihr nichts entgeht. Alle brüllen, streiten. Man bekommt wirklich durch diese Familie einen Einblick in ein Land, auch in die Inflation. verloren, weil das wenige, was die Familie besitzt, ist auch nichts mehr wert. Gleichzeitig hat die Familie aber auch etwas sehr Universelles und wächst uns ans Herz. Und dieser Film könnte vielleicht einer der Preise am Samstag gewinnen.
Also den Namen wird man sich merken, aber von welcher Seite hat sich der Nachwuchs ansonsten im Wettbewerb gezeigt?
Ja, es gab noch einen Film von einem jungen belgischen Regisseur, und zwar von Lukas Dost. Und der heißt Klos, und da lernt man zwei Freunde kennen, die sind 12 Jahre alt, sie rangeln miteinander, sie teilen sich das Bett, sie veranstalten Wettrennen. Und mit Eintreten der Pubertät werden diese Gesten, Berührungen, bekommen sie eine andere Bedeutung. Dann werden die beiden noch in der Schule gehänselt, es findet eine Entfremdung statt. Und dann kommt es zu einem tragischen Ereignis, und der eine, der junge Leo, muss jetzt alleine klarkommen, und er findet keine Worte dafür, was mit ihm eigentlich passiert. Aber dem Regisseur gelingt es wirklich, mit den Körpern und der Körpersprache die Geschichte von Leo zu inszenieren, wie er sich dann plötzlich auf einmal mit anderen Jungs beim Sport die Kraft misst. Gleichzeitig macht er wieder ins Bett. Die Kamera ist immer ganz nah dran. Der Junge weiß nicht, wie ihm geschieht, und gleichzeitig bekommt er von seinem Körper aber auch immer wieder signalisiert, dass er sich dem Verlust seines Freundes stellen muss. Also das ist sehr physisches Kino. Leo spricht vielleicht 10 Sätze in diesem Film, aber durch die Nähe der Kamera kommen auch wir ihm näher.
Und gibt es noch weitere Beispiele in Cannes für dieses sehr körperbetonte Kino?
Ja, und zwar eine der wenigen Regisseurinnen im Wettbewerb ist ja die Französin Claire Denis, und sie ist auch keine klassische Geschichtenerzählerin. Sie beobachtet immer, wie ihre Figuren zu ihrer Umgebung Kontakt aufnehmen, wie sie sich in ihrer Umgebung bewegen. So findet ihre Annäherung statt, und hier in ihrem Wettbewerbsfilm Stars at Noon beobachtet sie eine junge Amerikanerin in Nicaragua. Sie scheint irgendwie festzusitzen, sie ist immer in Bewegung, sie kennt jeden Winkel, aber sie kommt nicht weiter. Sie hat sich als Journalistin versucht, sie prostituiert sich, und dann steht offenbar ein Staatsstreich vor der Tür. Geheimdienste mischen sich ein, und sie verliebt sich in einen dubiosen Engländer, und der Sex dieser beiden scheint ihnen auch Rückhalt zu geben in einer haltlosen Umgebung. Und dann der ganze Dschungel, der Dampf, das Schwüle, das macht noch so eine gefährliche Stimmung und nimmt uns mit in diese Atmosphäre. Der Film ist ein Polit-Thriller und eine Reise ins Herz der Finsternis.
Die Filmfestspiele sind noch nicht vorbei. Sie gehen, Anke Lewicker, auch am Freitag weiter ins Kino. Gibt es denn noch einen Film, von dem Sie sich etwas versprechen?
Ja, auf alle Fälle. Kelly Reichardt, die US-amerikanische Independent-Regisseurin, stellt hier eine Komödie vor. Sie ist ansonsten immer auf Freundschaften spezialisiert. Und ich bin mir sicher, sie hat so einen humanistischen Blick, dass das eine sehr, sehr schöne Komödie wird um eine junge Künstlerin in der Krise.
Über die Verleihung der Goldenen Palmen berichten wir am Samstag. Natürlich in Fazit. Für heute waren wir mit der Filmkritikerin Anke Lewicker verabredet. Danke an Sie und bonsoir.
Bonsoir, à la prochaine.